Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Das ist letztendlich eine europäische Frage, ob es auf unserem Kontinent irgendwas gibt, irgendwelche Naturlandschaften oder naturnahe Landschaften, die wir nicht zerstören wollen. Also ich würde nicht fragen, was wollen wir erhalten, sondern ich finde echt, gibt es irgendwas, was wir nicht zerstören wollen?
Irgendetwas, das wir in unserer Natur und unserer Welt nicht zerstören wollen. Gibt es da was? Was eine krasse Fragestellung, oder? Wenn es ja um unsere Welt und unsere Lebensgrundlage geht. Puh, herzlich willkommen zurück zur Wellenlänge. Diese Woche ja wieder mit etwas Verspätung, diese Folge. Und warum? Ja, wahrscheinlich glauben jetzt alle, es liegt an dem angekündigten Surftrip, der am vergangenen Wochenende über die Bühne gegangen ist. Trip an die Ostsee fand tatsächlich statt. Grüße gehen raus an Fabi, Christian, Jonas und Josh. Es war ein absoluter Traum mit euch, Leute. Eine mega geile Crew. Und wenn man davon ausgeht, wir waren an der Ostsee und es waren einfach mega Wellen, 3 Tage lang. Wirklich, wirklich richtig surfbare Wellen. Einfach nur geil. Es gibt da demnächst einen ausführlichen Bericht drüber und ich kündige hier schon einmal an, die Aktion wird über kurz oder lang definitiv wiederholt und du bist da natürlich auch wieder herzlichst eingeladen. Grüße auch nochmal an alle, die sich mit Interesse gemeldet haben bei Fabi und bei mir. Und dann trotzdem halt verhindert oder krank waren. Ich habe mich wirklich irre über die Resonanz gefreut. Gruß auch nochmal an Heiko, der ist sogar extra noch auf einen kleinen Plausch einfach nur vorbeigekommen und im Surf hat es dann nicht mehr gepasst. Ich glaube, er war am Montag noch da, wo der Hannes auch noch extra vorbeigekommen ist. Den habe ich gar nicht mehr getroffen. Auch Grüße an dich, Hannes, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Saugut, echt. Ja, nun könnte man wahrscheinlich meinen, die Jungs haben wahrscheinlich auch so viel Bier getrunken und das ist der Grund, warum da jetzt immer noch keine Folge kam. Hashtag der Kater hält an. Nee, das ist nicht der Grund für die Verspätung. Tatsächlich liegt bei mir seit knapp einer Woche das Internet komplett lahm. Sind ja 2 Sendemasten vom Telefonica-Netz sind offenbar hin und nichts funktioniert hier mehr. Ich krieg nur noch so ganz rudimentäres Internet und ich konnte die Folge bisher nicht richtig fertigstellen, geschweige denn hochladen. So, und jetzt ein Beleg für mein totales Commitment mit meinem Podcast und mit dir als Hörerin. Ich bin zum Hochladen dieser Folge und zum Fertigstellen erstmal jetzt in den Nachbarlandkreis gefahren, um dort einen Handy-Hotspot mit meinem LTE-Netz zu legen und diese Folge hochzuladen. Schön auf den Lidl-Parkplatz, ein richtig geiler Arbeitsplatz, sage ich dir. Tja, aber jetzt mal zum Episodenthema. Ist das mit dem Internet jetzt ein schlimmes Problem? Na, ich meine, ist schon saunervig in der heutigen Zeit, aber leider ist es wohl eher die Antwort nein. Um echt schlimme Probleme geht's tatsächlich heute in der Episode. Ich habe den lieben Ulrich Eickelmann, den Geschäftsführer des Vereins Riverwatch, zu Gast. Ich habe mit ihm gesprochen über Riverwatch. Die kümmern sich im Allgemeinen um Flüsse in Europa. Kernprojekt ist aber die Erhaltung einer riesigen Naturfläche auf dem Balkan, in der noch wirklich gesunde Flüsse fließen und die sich auch das blaue Herz Europas nennt, die Gegend. Ein wirklich großer Komplex, der sich über mehrere Länder erstreckt. Mein eigentliches Anliegen an Uli, meine Idee, ihn einzuladen in den Podcast, war, mit ihm über den Impact von künstlichen Flusswellen, also Einbauten in Flüsse, auf die Natur des Flusses zu sprechen. Also, was macht so ein Projekt potenziell mit einem Flusslauf? Und ja, allerdings muss ich echt sagen, unser begrenzter Zeitslot, den Uli irgendwo für das Gespräch hatte, ließ mich dann nur noch am Ende wirklich das Thema anbringen, weil das ganze vorgelagerte Thema einfach so unendlich groß war und wichtig war und ich eigentlich da schon nur die Hälfte von dem an Fragen stellen konnte, was ich noch gehabt hätte. Kleiner Spoiler vorab, Uli steht solchen Projekten allgemein nicht grundsätzlich entgegen. Er hat interessante Ansätze, sie noch weiter zu legitimieren vor allen Dingen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Mich hat das Gespräch wirklich stark inspiriert und berührt und in meinem Kopf dreht sich so einiges seitdem. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uli, herzlich willkommen im Podcast. Ich habe im Intro eben schon kurz so ein bisschen abgerissen, worum es beim Verein und bei eurer Arbeit geht. Aber vielleicht trotzdem zum Verständnis für meine HörerInnen. Vielleicht erzählst du als erstes gleich einmal was zum Verein Riverwatch, was so das Ziel ist, wo ihr da besonders tätig seid, beziehungsweise was die Besonderheit dieser Balkanregion und der Flüsse da ausmacht.
Seit 1990 engagiere ich mich beruflich für den Schutz der Flüsse. An verschiedenen Stellen. Ich war 17 Jahre lang beschäftigt beim WWF hier in Wien. Da habe ich auch nur Flussschutz mich engagiert, unter anderem gegen Staudämme an der Donau hier bei Wien und das ist jetzt Nationalpark geworden. Dann im Südosten der Türkei am Tigrisfluss, damals gegen ein Staudammprojekt Ilisu, was leider letztendlich gebaut worden ist. Und seit 2012 am Balkan. Also jetzt auch schon die gesamte Zeit von Riverwatch sozusagen, arbeiten wir am Balkan dagegen, dass diese Balkanflüsse irgendwann so aussehen wie alle Flüsse bei uns, nämlich erbärmlich. Und am Balkan sind die noch ziemlich super.
Ja, das heißt, da ist noch alles ziemlich naturbelassen. Das sind noch nicht begradigte Flüsse und die sind vor allen Dingen nicht aufgestaut. Die Staudämme sind, wie ich dann raushöre, so ein besonders großes Problem.
Ja.
Im allgemeinen Annahme sagt man ja erstmal, man braucht viel Klimaschutz, man braucht viel grüne Energie und Staudämme klingt erstmal, sind da ja unerlässlich, weil Wasserkraft ja mit das Grünste ist, was man machen kann.
Ja, denkt man, aber ich wundere mich immer wieder, dass man das immer noch denkt. Es gibt so viele Organisationen weltweit und so viele Wissenschaftler, die das Gegenteil bestätigen einfach. Wasserkraft gehört zu dem Schlimmsten, was man Natur antun kann. Ich würde das fast auf eine Stufe stellen mit Kohle für die Natur, weil das zerstört Ökosysteme in einem riesigen Ausmaß. Wasserkraftwerke zerstören nicht nur Natur im unmittelbaren Umfeld, sondern die strahlen sozusagen aus. Die blockieren das Wesen eines Flusses, nämlich das Fließen. Die halten das Wasser zurück, die halten das Geschiebe, also Kies, Sand, Schlämme, alle zurück. Und die fehlen dem Fluss dann unterhalb dieser Barrieren. Und das führt dann wiederum zu Soleintiefungen. Es führt dazu, dass die Deltas komplett verschwinden, weil die eben die Flüsse eigentlich dieses Geschiebe, diese Sande hinausdrücken in die Meere. Und das passiert nicht mehr. Und deshalb holen sich die Meere die Küstenlinien und so weiter und so fort. Das ist ein ziemlich komplexes Ding. Trotzdem würde ich sagen, Wasserkraft hat seine Berechtigung in dem ganzen Energiemix, Strommix. Aber das ist wie überall, die Dosis macht das Gift. Es gibt bei uns praktisch keine Flüsse mehr, die nicht schon heillos verstaut und abgeleitet sind. Also in Deutschland gibt es etwa 8000 Wasserkraftwerke, in Österreich circa 5000. Das heißt, es sind fast alle Flüsse schon enorm beeinträchtigt. Und trotzdem scheint es so, oder es ist so, dass es überhaupt kein Erbarmen gibt, sozusagen, wie man das so ausdrücken darf, mit den Flüssen. Es geht wirklich in unserem System darum, auch die allerletzten frei fließenden Bereiche zu verstauen. Und das ist das, was einen verrückt macht, auch wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Und in Sachen Klimaschutz ist es tatsächlich so, dass nach meinem Ermessen und nach meinem Kenntnisstand das wesentlichste Problem ist unser Verbrauch, unser Konsum von Energie, von Ressourcen und weniger die Produktion. Selbst wenn wir nochmal so viele Windkraftanlagen in Deutschland bauen, nochmal 30.000, noch die allerletzten Flüsse zubauen würden, überall Mais anbauen würden, um damit Biogas zu produzieren, würden wir den Strom nicht produzieren können, den wir für unseren Lebensstandard derzeit brauchen. Das wird sich überhaupt nicht ausgehen. Deshalb fehlt mir oft der Fokus auf einen drastischen Wechsel unseres Lebenskonsums. Ich hätte jetzt auch kein wahnsinniges Konzept in der Tasche, das hat meiner Ansicht nach niemand. Aber es wird nicht einmal diskutiert, sondern diskutiert wird einfach immer nur mehr produzieren. Und dann kommt die Natur unter die Räder.
Ja, ja.
Und die kommt so stark unter die Räder wie noch nie zuvor. Und ein wesentlicher Punkt ist dabei natürlich die intensive Landwirtschaft und unser Lebensstil, aber eben auch dieses Feigenblatt, wir erzeugen grüne Energie. Es ist dieser Klimaschutz, der unbedingt notwendig ist, wird als Totschlagargument bei uns verwendet, auch die letzten Oasen der Natur zu vernichten. Man hat so ein gutes Gefühl, wenn man jetzt Flüsse zerstört oder Wälder einfach abholzt und aus Wäldern aus diesem Holz Pellets macht. Dann haben ganz viele ein gutes Gefühl. Wir haben das jetzt in Bosnien, um auf dem Balkan nochmal eine Brücke zu schlagen. Am Balkan, das ist kein wasserkraftfreie Region. Da gibt es auch 1500 Wasserkraftwerke am ganzen Balkan, also zwischen Slowenien und Griechenland. Aber das ist im Vergleich zu Deutschland, Österreich immer noch ziemlich wenig. Aber die wollen auch 3.500 sollen da gebaut werden. Das ist das, gegen was wir kämpfen. Gleichzeitig kommt jetzt eine aktuelle Entwicklung, dass vor allen Dingen in Bosnien und Serbien die Wälder abgeholzt werden. Auch die total naturnahen, urwaldartige Wälder werden abgeholzt, um daraus Pellets zu machen, die dann bei uns verbrannt werden, als Klimaschutzmaßnahme. Mhm, so absurd ist das. Bei Wäldern kann man das den Leuten, glaube ich, eher erklären. Da ist alter Wald ist was Emotionales auch.
Ja.
Während bei Wasserkraft ist das nicht so leicht vermittelbar. Da sehen die Leute einfach nur Stauseen. Und die sehen Seen.
Der Fluss fließt ja.
Ja, die sehen Seen. Mhm. Also wenn du Fußball schaust in Deutschland, die Champions League, egal was, der Champions League nicht, aber Bundesliga, dann kommt oft eine Krombacher Werbung vorher, eine Bierwerbung.
Ja.
Und da wird ein Stausee da kommt vorher ein Stausee. Man sieht einen See mit Inseln drin, das ist aber ein Stausee. Und wir sind so geprägt darauf, dass das schön ist, weil wir können nicht unter Wasser gucken. Und unter Wasser sind diese Dinge Wüsten. Also da ist nichts, da ist kein, das ist Stauseen sind was ganz, sind Reservoire, aber keine echten Seen. Aber wir sind so geprägt auf das.
Das heißt, also wir haben jetzt alles auf Klimaschutz und dabei wird nicht beachtet, dass, wenn das Klima geschützt ist, aber alles andere zu Bruch geht und dahin kommt, man halt auch das nächste Problem irgendwo anders hat, ne?
Nee, es ist ja auch viel schlimmer. Wir erreichen ja auch im Klimaschutz nichts. Wir erreichen ja gar nichts. Also das ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich wahnsinns die Wende da ist, ja, sondern guck dir die Daten an, die gehen weltweit in die Höhe. In Deutschland ist es auch nicht viel besser. Wir haben zwar einen geringeren CO2-Ausstoß manchmal, das hängt aber sehr oft mit gröberen Aspekten zusammen, wie jetzt neulich die Covid-Krise, wo die Wirtschaft runterfährt. Wenn die Wirtschaft anzieht, auch die Bauwirtschaft wieder anzieht, geht automatisch alles hoch. Und das ist ja die Panik, dass die Konjunktur zurückgeht, da gibt es ja dann Konjunkturprogramme. Also an unserem Wirtschafts- und Lebens- und Gesellschaftssystem hat sich grundlegend seit dem Zweiten Weltkrieg nichts geändert. Wachstum ist das Ding. Und Wachstum kannst du nur, indem du weiter Natur ausbeutest oder Menschen. Dadurch kreierst du Gewinn und also Profite. Und wenn du das koppelst, dann bist du sehr reich. Wenn du das bei uns nicht mehr so gut kannst, dann gehen die Firmen halt ins Ausland, zum Beispiel an den Balkan, und bauen da die Dinger mit viel weniger Ausgleichsmaßnahmen, mit viel weniger Kapitaleinsatz, kannst du viel mehr rausbekommen. Und das lässt sich dann aber auch, das ist dann die zum Beispiel die deutsche oder auch die österreichische oder was auch immer, Exportwirtschaft. Also, und die floriert. Und dann kommt dieser Gewinn zurück zu uns und wir fliegen dann damit auf Urlaub mit dem Profit sozusagen. So ist das System in simplen Worten dargestellt. Und deshalb frisst das die Natur auf, auch in den allerletzten Ecken des Planeten. Also ich war auch mal, kurz über Borneo mal und bin auch diesem Klimaschutz nachgegangen. Da werden Urwälder abgeholzt in Borneo, um Ölpalmen, Palmölplantagen anzulegen. Die wurden früher auch angelegt, um, was weiß ich, ins Nutella, Palmoliv, überall kam Palmöl rein. Und jetzt geht das aber auch in den Diesel, in den Kraftstoffmarkt. Und Autos oder Dieselkraftstoffen sind bis zu 7% Palmöl teilweise zugeordnet. Und das hat man gemacht, um den Fußabdruck, den CO2-Abdruck von Kraftstofffahrzeugen zu vermindern. Das ist auch so ein absurdes Beispiel. Da werden in Borneo auf der anderen Seite des Planeten die Urwälder gerodet, in denen Orang-Utans leben, die dann keinen Lebensraum mehr haben, liefern das nach hier. Wir tun's, wir geben es dem Diesel bei. Das ist dann Biodiesel. Und du fährst dann mit dem mit gutem Gewissen Auto, weil du ja was für den Klimaschutz tust. So absurd ist die Welt. Und genauso absurd ist das mit der Wasserkraft. Genauso absurd. Du hast die Dosis, die naturverträglich wäre und die auch vernünftig wäre, bei weitem überschritten. Und deshalb haben wir dieses enorme Artensterben und Feuchtgebiete inklusive Flüsse sind die artenreichsten Lebensräume, die wir überhaupt haben. Und deshalb, die spielen bei der rasanten, bei dem rasanten Artensterben, spielen Flüsse eine zentrale Rolle. Also Flüsse und die benachbarten Lebensräume, Feuchtgebiete, Auwälder und so weiter. Und neben dem Klimawandel ist das Artensterben das größte Problem auf Erden derzeit. Wahrscheinlich das drängendere, wenn man das überhaupt priorisieren darf. Ich würde das eigentlich gar nicht machen, aber das Artensterben hat eine Dimension erreicht und eine Geschwindigkeit, die ist, weil wir eben auch mal kurz von Tipping Points, von Kipppunkten geredet haben, das kann ganz schnell gehen, dass wir bei uns dann plötzlich auch chinesische Verhältnisse haben, wo wir Dinge machen müssen, ab Obstplantagen ja. von Hand bestäuben, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
Ja, ist wirklich ein Thema, wo man wahrscheinlich Ewigkeiten drüber reden und Beispiele bringen könnte, ne, in die Tausende.
Ja.
Werbung.
Ja, also so eigentliche Werbung hat bei einem solchen Thema irgendwie nichts zu suchen. Ne? Was meinst du? Daher heute nur etwas in eigener Sache. Ich beabsichtige im kommenden Sommer, noch eine ganze Weile hinzugegeben, aber ja, ich beabsichtige da eine lange Sommerpause zu machen. Mindestens die 6 Wochen Sommerferien würde ich ganz gerne verstärkt meiner Family widmen, immer auch sofern das meine anderen Projekte zulassen und auch einige andere Projekte vorantreiben dabei. Ich bin da letztens in einem anderen Podcast, immer ein Coaching-Podcast, bin ich auf einen interessanten Ansatz gestoßen, den Podcast trotzdem on air halten zu können. Stichwort ist Podcast Takeover. Hast du das schon mal gehört? Vielleicht hast du ja ein surfrelevantes Thema, über das du schon immer einmal erzählen wolltest, das du schon immer einmal teilen wolltest. Das kann vielleicht einfach ein krasser Reisebericht sein oder vielleicht bist du auch den Sommer mit Kumpels in einem Surfcamp und magst die Tour dokumentieren und oder einfach auch über ein Öko-Thema oder auf ein sozialpolitisches Thema hinweisen, das irgendwie unsere Surfszene betrifft und mit dem du dich beschäftigst. Oder du beschäftigst dich vielleicht literarisch mit dem Surfen und magst deine Gedichte oder deine fiktionale Geschichte mit uns teilen. Es gibt da viel Spielraum an Themen, die ich in meinem Podcast ja generell gerne lasse und die ich auch speziell für diesen Spezialbereich irgendwo offen lassen würde. Ich möchte dir oder euch gerne eine Bühne bieten, mit einem Thema rauszugehen und ein bisschen Podcast-Erfahrung zu sammeln. Was hältst du davon? Du wärst dann für die Folge komplett selber verantwortlich. Ich würde sie mir vor Veröffentlichung natürlich anhören und mir in besonderen Fällen vielleicht auch ein Vetorecht wahren, lass dir aber eigentlich komplett freie Hand. Wer mir bereits länger folgt, hat, glaube ich, auch eine grobe Idee meiner Wertevorstellung. Vielleicht solltest du da nicht so komplett von abweichen. Aber generell ist das Ganze sehr offen. Du bräuchtest hierfür eigentlich nur ein akzeptables Mikrofon. Könnte ich dir unter Umständen auch bereitstellen. Die Software und alles Nötige gibt's for free im Netz und Infos gibt's natürlich von mir dann auch, falls da Interesse besteht. Das Ganze ist ja jetzt noch eine ganze Weile hin, die Sommerferien. Es ist noch ziemlich kalt draußen, wenn ich nur so sagen darf. Und die Ostsee war schweinekalt, wenn ich das nochmal spoilern darf von unserem kleinen Surftrip-Bericht, der bald folgen wird. Falls das etwas für dich wäre, das Podcast-Takeover von Wellenlänge Surf-Podcast, melde dich gern bei mir und wir quatschen einmal. Ich würde mich super freuen, wenn ihr als HörerInnen die Sommerpause ein bisschen mit Leben und Content füllt. Ich komme da in den nächsten Folgen auf jeden Fall immer noch mal wieder drauf zurück und erinnere da dran, beziehungsweise gebe vielleicht auch noch ein paar mehr Detailinfos, wie das Ganze ablaufen könnte. So, okay, dann einfach noch das obligatorische Danke für das heutige Titelbild an Markus von Freaks of Fashion. Schaut einmal bei ihm auf Instagram vorbei, auf Facebook vorbei oder am besten gleich auf seiner Website freaksoffashion.com. Details findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich würde jetzt einfach einmal interessieren, in eurem konkreten Projekt auf dem Balkan, wie sieht denn so eure Arbeit da genau aus? Ihr versucht, diese Staudämme zu verhindern. Mit welchen Art Aufgaben habt ihr da zu tun? Ist es hauptsächlich bürokratische Arbeit? Ist das klassischer Aktivismus, wo sich in den Weg gestellt wird? Und mit was für ein Klientel an Leuten hat man da zu tun?
Also zunächst einmal haben wir das vor 12 Jahren begonnen. Das waren eine Naturschutzorganisation aus Deutschland vom Bodensee, Euronatur. Und ich, wir waren das damals und wir haben das in der letzten Dekade wirklich zu einer großen Bewegung geschafft. Rettet das blaue Herz Europas, so heißt diese Kampagne. Und wir haben am Anfang erstmal Grundlagen erhoben. Damals wusste das gar keiner, dass es solche dollen Flüsse gibt und wie groß die Bedrohung eigentlich ist durch die Wasserkraftwerke. Das heißt, wir haben wissenschaftlich erheben lassen, die Qualität der Flüsse und die Anzahl der Kraftwerksprojekte in dem gesamten Raum des Balkans. Und da kam eben raus, dass wirklich ein relativ großer Teil noch ziemlich naturnah oder sogar natürlich der Flüsse sind. Sowas, was es bei uns seit 200 Jahren nicht mehr gibt. Und das andere ist, dass 3.500 Wasserkraftwerke geplant sind. Und diese Gegenüberstellung von einem Naturjuwel, was es aus verschiedenen Gründen ins 21. Jahrhundert geschafft hat, was wir eben nicht in den 60er, 70er bis heute zerstören konnten, auf der einen Seite, und dass das aber komplett zerstört würde, wenn man das zulässt, dass diese 3.500 Wasserkraftwerke gebaut werden. So, das war diese eine Sache, wissenschaftliche Erhebung von Grundlagen. Und dann haben wir ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut mit Partnerorganisationen, Naturschutzorganisationen in den jeweiligen Ländern, ob das Bosnien, Serbien, Albanien, Mazedonien und so weiter ist. Dann haben wir ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kreiert. Das heißt Scientists for Balkan Rivers. Da sind mittlerweile an die 200 Personen involviert, die ihren Teil wieder beitragen, dass diese Flüsse geschützt werden. Wir haben dann dazu noch die Lawyers for Rivers, also die Anwälte für die Flüsse. Wir finanzieren derzeit 9 Anwältinnen und Anwälte, die nichts anderes machen, als sich gegen Kraftwerksprojekte zu arbeiten. Dann gibt es Artists for Balkan Rivers, also wir haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die uns unterstützen, in der Musik, in der Malerei, in den Cartoonisten, weil die sozusagen auch die Emotionen transferieren können und nicht nur Daten und Fakten. Ne? Generell ist es aber so, dass wir in der Kampagne versuchen, den Leuten auch vor Ort zu vermitteln, was sie da für einen Schatz haben. Wenn du in Bosnien, in Sarajevo oder in Banja Luka oder egal, im Balkan oder im Süden Albaniens wohnst, dann hast du gar keine Ahnung, dass das, was du vor der Haustür hast, von so großem Wert ist, weil die haben ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Für die ist es immer nur der Bach oder der Fluss oder der Wald gewesen. Ja, ja. Und durch unsere Arbeit, auch durch die Medienarbeit, dass plötzlich große Medienunternehmen darüber berichten, die Leute vor Ort interviewen und so weiter, kriegen die langsam mit, dass sie da eigentlich was Besonderes haben, auf das man aufpassen muss. Das ist ein wichtiger Punkt und auch, dass wir vom Balkan in einer sehr positiven Weise erzählen, weil die Menschen dort sind es gewohnt, dass gerade Westler eher abfällig und negativ über den Balkan berichten. Das sind eben Flüchtlingsrouten, der Krieg war noch in den 90er Jahren dort, die kommen alle als, also landen zu uns und so weiter und so weiter. Da gibt es eine Menge Sachen. Da fährt man schon mal nach Kroatien auf Urlaub, aber sonst nicht. Und unsere Geschichte ist an sich eine Geschichte der Schönheit, über die Schönheit der Flüsse, über die Schönheit der Landschaft und über deren Bedrohung, über die Schöne und das Biest, wenn man so will. Ja. Und das ist, es macht die Leute auch froh. Ich habe das ganz, ganz, ganz oft erlebt, dass die so dankbar waren, dass sie das mal mitkriegen, dass bei ihnen nicht nur alles Mist ist, ne, und negativ gesehen wird. Das ist ein wichtiger Punkt.
Würdest du denn sagen, dass das alleine auch ein guter Punkt ist, um so ein bisschen auf jeden Fall was zu retten zu können in der Gegend? Oder müsste halt früher oder später auch ein Profitfluss aus diesem Naturschutzgebiet herauskommen, dass man sagt, man muss das touristisch irgendwie so nutzen, dass die Leute dann auch davon irgendwo einen finanziellen Vorteil erhalten?
Ja, das muss man, ist meine Antwort darauf. Das Problem ist, du willst ja eigentlich, dass die Leute vor Ort das, wie soll ich das sagen, dass alle davon profitieren, ne? Die da wohnen. Das wäre das Ideal. Mhm. Leider zeigt sich, dass immer mehr das Tourismus auch so eine kleine Bestie an sich ist. Also das führt immer zu, auch wenn das am Anfang noch alles dezentral und da kommen die Rucksackleute dahin oder die, heute sind es ja dann mehr die Influencer und so weiter, die kommen da als Individualisten hin. Das führt dann aber immer mehr, immer dazu, in allen Fällen, die ich überblicken kann, dass irgendwann Firmen dieses Potenzial erkennen und dann werden da Five-Star-Hotels gebaut, dann werden Straßen gebaut, Parkplätze gebaut, dann werden Swimmingpools gebaut, die brauchen wieder mehr Wasser, also wird Wasser abgeleitet irgendwo. Ja. Und das ist ein ganz heikler Punkt, den wir gerade aus größter Nähe in Südalbanien erleben. Da hatten wir einen der größten Erfolge in unserer Kampagne. Da gibt es diese Vjosa, der allerletzten Flüsse Europas, der noch sehr intakt ist. Und da sollten an der Vjosa und deren Zuflüsse sollten ca. 45 Wasserkraftwerke gebaut werden. Und das haben wir verhindert durch unsere Kampagne und haben stattdessen erreicht, dass es dort, dass dieses Gebiet Nationalpark ist. Also die Vjosa ist nicht nur ein Nationalpark, wie es viele gibt, sondern es ist der erste Wildfluss-Nationalpark Europas, wahrscheinlich der Welt. Wir haben immer nur Europa gesagt, wenn man die Welt so schwer überblickt. Das ist ein Adernetz dieses Flusses von 400 Kilometer Länge, ist Nationalpark. Ja? Also nur als Vergleich, die Donau in Österreich von Passau bis zur slowakischen Grenze sind 350 Kilometer. Also 400 Kilometer ist ja richtig lang. Das ist richtig lang und groß. Ja. Mhm. Die albanische Regierung hat diesen Nationalpark rechtlich eingerichtet. Jetzt kommt das aber, dass die wollen, dass da der Tourismus reinfährt. Ja, das ist auch am Anfang gesagt, da sind wir auch dafür, weil die Leute sollen ja auch in den Tälern ein Auskommen haben und die sollen mit der Natur leben und nicht dagegen. Aber es ist, wir sehen gerade ein Jahr nach der Etablierung dieses Nationalparks, wie schwer das ist. Weil die albanische Regierung ändert zum Teil Gesetze, um große Bauvorhaben in Schutzgebieten oder am Rande der Schutzgebiete zu vereinfachen. Die nutzen diese Reste auch nicht, um einfachen lokalen Tourismus zu fördern, wo man sagt, Familien sollen von mir aus ihr Haus umbauen, um dann Zimmer zu vermieten oder da, die gehen immer aufs Große. Die gehen immer aufs Große. Da werden dann spanische Firmen eingeladen, da Ressorts zu bauen. Und das ist auch sowas. Das ist immer, wir neigen alle unsere gesellschaftlichen Systeme neigen eben zur Zuspitzung, zum Wachsen, zur Zentralisierung. Ne? Und das muss man dann wieder bekämpfen, auch nachdem wir da so erfolgreich waren und uns gefreut haben, dass diese Viosa eben jetzt auch geschützt ist und keine Wasserkraftwerke gebaut werden können, geht das jetzt weiter, dem Kampf. Also das hört irgendwie auch nicht auf.
Ja, ja. Auch wieder genau wie eben so ein Thema, wo man wahrscheinlich ewig drüber sprechen könnte und von einem Problemfall ins nächste kommt und die Erfolge dabei auf jeden Fall würdigen sollte, aber halt immer im Hinterkopf behalten muss, was alles noch ist.
Ich will nur damit sagen, dass es ist verdammt komplex, viele Dinge, und es ist sehr wichtig, dass man sich nicht einfach abspeisen lässt mit oberflächlichen Vermarktungsstrategien. Nachhaltigkeit, grün, erneuerbar, weißt du, solche Floskeln und solche Dinge. Und Ökotourismus ist ja auch sowas. Naturtourismus, das sind alles nur Schlagworte. Und ich würde jedem und jeder, der das hört, einfach mal anraten, ey, erkundigt euch und nehmt das nicht so simpel auf. Alles. Es ist echt wichtiger denn je, hinter diese Scheinvorhänge, diese Kulissen zu schauen und sich richtig zu informieren, wenn man dann irgendwo hinreisen will oder wenn man irgendwo für sich was sozusagen übernehmen will.
Ja, da ist eigentlich wirklich was war, wo sowas wie einzelne Stellen nötig wären, um das irgendwo alles mal so aufzudecken und darzustellen, ne? Weil die meisten informieren sich dann ja doch nicht selber und man lässt sich schnell blenden. Ich glaube, ich kann das selber auch sagen, dass ich viel gucke, immer sehr viel nachdenke, was ich denn kaufe, wo ich denn kaufe. Aber ich möchte nicht wissen, in wie vielen Fällen ich da schon für irgendwas gegriffen habe, was letztendlich auch eigentlich eher so ein, ja, vielleicht nicht mal Greenwashing, ne? Muss ja nicht mal böse gemeint sein, aber.
Ja. Nein, das ist unausweichlich. Ne? Das ist unausweichlich. Ich denke mir nur, und da würde ich dann wieder auf den Balkan verweisen, was ich dann da doll finde, ist abseits der Natur und der noch des Artenreichtums, was es da gibt, ist, dass sich verhältnismäßig viele Menschen für die Natur einsetzen. Und zwar richtig. Und nicht nur Petitionen unterschreiben oder überlegen, was sie im Supermarkt kaufen, sondern wenn da Wald abgeholzt wird, beziehungsweise Flüsse verbaut werden sollen, die blockieren dann die Baustellen beispielsweise oder blockieren die Straßen. Und nicht nur einen Tag, sondern es gibt Beispiele mit über 500 Tage und Nächte nonstop besetzt. Und dieses Einsetzen, dieses Engagieren, man muss mehr tun. Oder hier in Österreich, weil das auch ist vor nicht allzu langer Zeit, da wollte die Stadt Wien einen Tunnel unter der Donau bauen, um neue Straßen zu bauen. Die Baustelle ist mehrheitlich von jungen Frauen dann auch sehr, sehr lange besetzt worden. Und das ist dann abgesagt worden. Also was ich meine ist, wir müssen alle, wer immer es kann, das können ja auch nicht alle, aus dieser Komfortzone raus. Und dieses Ding, man kann eh nichts tun, oder es hat doch alles keinen Zweck, oder das ist auch nicht der richtige Zugang. Ne? Also ich würde mir oft mehr Engagement wünschen.
Jetzt mal so ganz blöd gefragt, so ganz böse und eiskalt gefragt. Mal angenommen, man rettet die größten Flächen da im Balkan, das blaue Herz Europas. Bleibt das eine Sache, die lokal gerettet wird? Bringt das was für ganz Europa im Gesamtkontext oder ist es eher so ein symbolischer Erfolg?
Nee, das hat wahrscheinlich mindestens europäische Bedeutung. Weil das ist ja ein sehr großes Gebiet. Also wir reden da nicht von einem Tal oder sowas, ja, sondern wir reden von einer Halbinsel. Die Balkan ist ja eine Halbinsel. Das sind 10 Länder. Umfasst dieses Gebiet, was wir da beackern. Und das ist ein Naturschatz von kontinentaler Bedeutung. Das ist sozusagen auch eines der Dinge, die mich da motiviert. Das haben wir vorher auch nicht so gewusst, wie wir angefangen haben. Wie unglaublich die Diversität der Landschaft und wie groß die intakten Landschaften noch waren, als wir da angefangen haben. Jetzt ist schon einiges verschwunden in den letzten 10-12 Jahren. Aber im Verhältnis zu unserem Lebensraum immer noch sind auch. Und da lohnt sich's wirklich. Und das ist letztendlich eine europäische Frage, ob es auf unserem Kontinent irgendwas gibt, irgendwelche Naturlandschaften oder naturnahe Landschaften, die wir nicht zerstören wollen. Also ich würde nicht fragen, was wollen wir erhalten, sondern ich finde echt, gibt's irgendwas, was wir nicht zerstören wollen? Weil sonst ist, wir gehen ja überall, es wird bei uns immer weiter zerstört und immer weiter. Wir scheiden immer weitere Salamischeiben von der kleiner werdenden Wurst ab. Aber gibt es, das wäre so ein Traum, dass es einen europäischen Konsens von mir aus mit der EU, weil von den 10 Balkanstaaten, wo wir sind, sind 4 schon EU-Mitglieder und die anderen haben diese Vision auch, die 6 anderen. Die wollen dahin. Und ich finde, in einem Europa, wo sozusagen die Wirtschaft verbunden ist, wo der Finanztransfer geregelt ist und vereinheitlicht ist, wo es in vielen Ländern eine gemeinsame Währung gibt, da müsste es auch sowas geben, wie sagen, okay, wir einigen uns darauf, dass es Naturgebiete gibt, die wir nicht zerstören, so No-Gos oder wie immer das nennen will. Dann gibt es aber auch eine Art Finanzausgleich für die, die dann eben das nicht machen, was die anderen alle schon gemacht haben vor lange. Profite generieren durch Zerstörung. Das wäre so eine sehr, sehr große Vision. Momentan ist es natürlich so, dass wir versuchen, in den einzelnen Ländern selber das Schlimmste zu verhindern. Und das gelingt uns eigentlich überraschend gut.
Das ist ja schon mal ein erfreuliches Fazit zumindest. Und ich sag mal, wir kommen zum Ende nochmal auf den Verein und die Arbeit zurück. Ich möchte trotzdem erst einmal so einen Schritt weitergehen nochmal. Wir hatten ja so ein bisschen das Thema Wasser, Flüsse allgemein. Staudämme und ähnliches sind jetzt so eine Sache. Ich zum Beispiel, ich lebe in einer, wie ich gerade gehört habe, wir kommen aus einer ähnlichen Region ursprünglich. Ich lebe in einer sehr landwirtschaftlich geprägten Gegend. Viele Felder, viel Tierzucht. Fangen wir mal damit an. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Ernährungsausnahme zu meinem Geburtstag gemacht und habe mal Forellen gekauft, wo ich sonst weitestgehend vegan lebe. Und musste dazu in eine Zucht gehen. Und der Züchter meinte, ja, ich sehe mich hier schon fast als Arterhaltungsmenschen, weil es in unseren Flüssen lebt ja nichts mehr. Da kann man nirgendwo Forellen angeln. Es geht nur hier bei mir in der Zucht noch. Ist eigentlich ganz schön fürchterlich einfach mal, wenn man sich das anguckt. Woher kommt das? Nee. Was sind da die Hauptgründe?
Das ist eben auch diese großflächige Zerstörung der Natur. Ne? Diese Forellen beispielsweise, das sind bei uns Bachforellen alle, die brauchen schotterreiche, sauerstoffreiche, kühle Gewässer und die sind durch diese ganzen Stauhaltungen, durch Ableitungen von Wasser, dadurch, dass Bäume gerodet werden, rechts und links, dass die oft kahl sind, tun die sich schwer im Vermehren. Ne? Dazu kommt dann auch noch, dass alle unsere Fließgewässer per Gesetz besetzt werden müssen mit Fischbrut. Also das wird ja alles bei uns beangelt. Da gibt es dann die Rechte, dass du da angeln kannst, Fischereirechte. Und dann müssen die auch besetzt werden. Fast alle Jungfische, zumindest sehr, sehr lange Zeit, sind aus Dänemark gekommen. Das heißt, die Dänen waren führend in der Fischzucht. Und dann hat man die bei uns in die Flüsse geschmissen, alle. Und da kamen noch dann die amerikanischen Regenbogenforellen dazu und so weiter. Eine enorme Faunenverfälschung und eine enorme Verarmung der Forellenbestände. Heute weiß man durch die Genetik, dass diese Forellen zwar einer Art angehört haben, Bachforellen, die aber enorme Varianzen hatten. Das heißt, sag ich mal, im Lippe-Raum haben andere Forellenarten, die waren mehr angepasst an diesen Lebensraum, als im bayerischen Vorland zum Beispiel. Das ist enorm divers gewesen. Und so haben die wahrscheinlich auch geschmeckt. Die waren nur sicher geschmacklich anders. Bei deinem Beispiel ist es dann aber so, dass du bedenken musst, wer Forellen isst. Die kommen praktisch alle natürlich aus Teichhaltungen. Aber das ist auch nicht so richtig super, weil diese Forellen werden gefüttert mit anderen Fischen. Das heißt, Forellen sind ja Räuber. Und man muss denen unheimlich viel andere Fische füttern. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist. Pro Kilogramm Zuwachs von der Forelle musst du sicher 5 Kilo, oder ich weiß es nicht ganz genau, Fische füttern oder mehr. Ja? Und das ist halt einfach, es ist halt vorne und hinten nicht gescheit. Ich sag mal, ich habe nichts. Ich finde das eh okay, wenn es so kleine Familienteiche gibt und wo man so ein bisschen was reinschmeißt und dann hast du deine Forellen da drin. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten von unseren Forellen, die wir essen, aus riesigen Forellenanlagen kommen. Ja, und das sind Massentierhaltung. Da darfst du dir nichts vormachen. Da ist Antibiotika drin, die produzieren Abwässer durch ihren Dünger und so weiter. Das vergiftet wiederum die Fließgewässer flussab. Ja, das ist auch nicht besser als andere Massentierhaltung.
Ja, genau, ja. Auch super traurig, einfach nur, auch wenn man sich die Flüsse an sich anschaut, was Wasserqualität ist. Ne? Ich komme ursprünglich aus der Harzregion. Und wenn ich da immer mal wandern bin, dann plätschert eine schöne frische Quelle mit köstlichem Wasser da irgendwo aus der Butnik einfach. Und es ist super, da wirklich lebendiges Wasser zu trinken. Und mein Wanderkumpel Christian, der ist auch im Harz immer noch tätig und ist dann auch mal immer mal angeln irgendwo und kriegt auch mal in einem Bach irgendwo eine Forelle raus. Aber im Rest des Landes kommt da irgendwo früher oder später nur noch Schmutzwasser an, ne? Wo man früher mal irgendwann aus Flüssen trinken konnte wahrscheinlich, ist heutzutage das eigentlich, wie würdest du diese Wasserqualität erachten, die in so einem normalen Fluss durch Deutschland ins Meer fließt?
Besser. Also es kommt darauf an, welchen zeitlichen Horizont du wählst, ne, als Vergleich. Unsere Flüsse waren vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg enorm verdreckt. Enorm verdreckt. Weil da wurde alles reingeleitet. Vor allen Dingen, wenn du in Kleinstädten, Mittelstädten und Großstädten in dem Bereich gewohnt hast. Also der Rhein war eine Katastrophe, die Weser war eine Katastrophe, die Lippe war eine Katastrophe. Also das waren alles die waren zum Teil tote Bäche und Gewässer. Mhm. Weil die Abwässer alle da ungeklärt rein sind. Oder wenn du daran denkst, der Rhein, ich weiß gar nicht, in den 80ern war das, dieser Sondeau-Unfall in Chemiewerke in Schweiz, wo alles tot war im Rhein. Also da hat sich viel verbessert durch den Kläranlagenbau, das in Deutschland sozusagen Minimumstandard ist. Aber was heute immer wieder klar ist, ist durch diesen Eintrag auch aus der Landwirtschaft, aber auch durch das, was wir alles verbrauchen, was durch Kläranlagen durchgeht. Also an Arzneien, weißt du, so diese Geschichten. Man kann heute viel feiner nachschauen im Wasser, was da alles drin ist, an Hormonen, hormonartigen Stoffen, die wiederum zu Verschlechterung führen. Also das Bild der Wasserqualität hat sich im 20. Jahrhundert deutlich verbessert insgesamt. Aber was parallel dazu gegangen ist, ist, wir haben halt die ehemals lebendigen Flüsse, die ihren Lauf nach rechts und links verschwenken konnten, die Inseln hatten, die tiefe Kolk hatten, wo die Leute drin geschwommen sind oder schwimmen gelernt haben. Die haben wir zu Kanälen gemacht. Also in Deutschland sind sicher 90% aller Flüsse kaputt. Und 90% nur deshalb, weil es wahrscheinlich in dem Harz, in solchen höheren Lagen, da sind sie noch intakt. Aber sobald die Flüsse und Bäche in die Ebenen kommen, sind sie reguliert, abgeleitet oder verrohrt worden. Ne? Und das ist so ein bisschen das Drama. Du hast zwar die Weser ist heute zum Beispiel, weil ich da studiert habe in der Nähe bei Höxter, in einem viel besseren Zustand, qualitativ. Also wasserqualitätsmäßig. Trinken kannst du das nicht. Aber es ist besser als in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren. Aber es fließt halt durch einen kanalartig. Und das ist für die Lebensvielfalt eine geradezu Verschwendung, dass da solches Wasser durch so einen Kanal fließt.
Ja,
okay. Es ist keine Verschwendung. Es ist gut, dass es besser geworden ist. Aber wir haben gleichzeitig unsere Flüsse an die Kandare genommen und sie in ein Korsett gefasst, dass sie kaum atmen können. Aber das Wasserqualität ist vielfach besser geworden. Allerdings in landwirtschaftlichen Gebieten, in intensiv landwirtschaftlichen Gebieten mit hohem Massentierhaltungsanteil, Schweine, Bullen und so weiter, hast du eine hohe Belastung. Allein schon wegen der Gülle, wegen den medizinischen Sachen, die da verwendet werden und. Die Belastung ist enorm, auch punktuell durch den Wasserverbrauch selber, weil du hast manchmal 10.000, 20.000 Schweine und was die dann trinken, Die trinken ja Unmengen, die saugen auch das Wasser raus. Das Wasser muss ja irgendwo herkommen. Das kommt oft aus Brunnen. Und da wird dann das Grundwasser abgesenkt, was wiederum Folgen hat. Also das ist komplex. Grundsätzlich finde ich, dass es bei der Wasserqualität Fortschritte gegeben hat in Industrieländern. Hat auch damit zu tun, zum Teil, dass ganz besonders schlimme Industriezweige abgesiedelt worden sind. Hier in Österreich, als ich in den späten 80ern nach Österreich gekommen bin, waren die alpinen Flüsse, die Traun und so weiter, da waren oft Schaumkronen drauf. Und da gab es Papierfabriken. Und da sind wirklich solche Schaumkronen runtergeschwommen. Heute sind die geschlossen, diese Papierfabriken. Oder die es noch gibt, die haben wirklich dann extreme Filter drin, die das Wasser, die Rückstände zu
Sonst sind sie wahrscheinlich ins Ausland gegangen, ne? in die Entwicklungsländer. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Wenn wir jetzt in Deutschland bleiben dabei, in dem Kontext, was wäre denn deiner Meinung nach, was wären denn Potenziale, die man machen könnte? Also Rückbaudämme, da beschäftigt ihr euch auch mit, habe ich gesehen. Es gibt eine Initiative, die Damm mit, die, dass man nicht gebrauchte Dämme auf jeden Fall rückbaut.
Dam Removal. Ja. Also ich glaube, das ist, also das, was man beim Balkan mitnehmen kann oder sich auch, man sollte sich ruhig vom Balkan einiges abschauen. Das klingt vielleicht auch komisch in der ganzen Kontext, aber da, wie die Leute sich engagieren für ihre Umwelt, ihre unmittelbare Nähe, die Leute dort engagieren sich für ihr Lebensumfeld. Die engagieren sich jetzt nicht für eine Fläche, die 100 Kilometer weiter ist oder so. Bei uns ist ja oft so, wir sind total, sagen wir, in Afrika muss man das schützen oder wie kann man die Tiger töten in Asien oder der Amazonas, da sind wir immer gleich dabei. Aber wenn es um ein Stückchen Natur vor der Haustür geht, dann so. Und ich finde, dass man da das sich abschauen kann. Wir sollten uns alle mehr engagieren und mehr darauf achten, was vor unserer Haustür noch da ist überhaupt. Ich finde, obwohl es oft nur noch wenig da ist, ist immer noch wenig mehr als nichts. Und man sollte sich dafür einsetzen. Das kann eine Hecke sein, das kann eine Wiese sein, das kann ein Baum sein. Teilweise musst du dir um Bäume kümmern. Das kann um einen Bach sein, der auch vielleicht verbaut werden soll weiter. Das ist das eine. Also Schutz, sich zu engagieren um den Schutz letzter Oasen in unserem Umfeld. Das zweite ist, dass wir in Deutschland oder in Zentraleuropa noch wenige große Naturräume haben. Deshalb glaube ich, dass ein wesentliches Anliegen wäre die Renaturierung von Ökosystemen, also die Wiederherstellung von naturnahen Zuständen, soweit das möglich ist. Da hat die EU jetzt auch eine Restoration Law kürzlich verabschiedet, zwar deutlich abgeschwächt, wie das vorher war, aber das ist, glaube ich, immer so oder oft. Ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, auch für die Natur wieder größer zu denken. Das heißt, ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, wie kann das sein, dass Albanien mit einem Durchschnittseinkommen von 450 Euro pro Nase diese riesige Landschaft an der Vjosa schützt und auf den Bau von 445 Wasserkraftwerken verzichtet. Na klar, wollen die da Tourismus haben. Aber was die Message davon ist, oder Bosnien, könnte ich das genauso sagen, wir haben in Bosnien-Herzegowina sicher an die 200 Wasserkraftwerke verhindert. Und da sind die Leute alle total stolz und froh darüber. Wieso? Das sind große Sachen. Und wieso geht das erstens bei uns nicht? Also das ist das Stichwort Engagement. Und das zweite ist aber dieser Rückbau, diese Renaturierung. Ich glaube, dass wir viel größer denken müssen. Wieso denken wir nicht darüber nach? Beispielsweise die Weser, weil ich es jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Die Weser fließt ja dann über Hameln, dann letztendlich nach Bremen und bei Bremerhaven in die Nordsee. Das ist ein relativ großer deutscher Fluss mit fast keiner Schifffahrt drauf. Ist trotzdem völlig reguliert. Völlig. Und da könnte man wirklich dieses Korsett, diese Mauern rechts und links in der landwirtschaftlichen Fläche wegnehmen. Und man könnte die Weser auf hunderten Kilometer Länge zu einer echten Lebensader in Deutschland zu machen. Das Gleiche mit der Elbe. Die Elbe, wenn die in Deutschland ist, bis Hamburg, ist auch frei fließend, aber auch wegen ein paar Schiffen ist die enorm eingeschränkt in ihrer Qualität. Man könnte da so tolle Sachen, Landschaften wieder herstellen. Nicht den Urcharakter, den werden wir nicht mehr schaffen, aber das, was möglich ist. Also ich finde, wir haben auch die verdammte Pflicht, nicht immer nur zu nehmen von der Landschaft. Wir sind wirklich, macht euch die Erde untertan, das ist so in uns drin, das glaubt ja keiner. Wenn Leute Landschaft sehen, denken sie immer daran, wie kann ich das nutzen? Das ist wirklich so. Und wenn es touristisch ist, dann sagen sie, hier ist so schön, hier könnte man doch mal hier so ein paar Holzhütten hin, da könnte man übernachten und so. Aber einfach mal, was der Natur zurückzugeben, und zwar in einem großen Stil, in einem großen Ausmaß. Wir brauchen großflächige, naturnahe Landschaften wieder, und dann ist dieses System auch reagiert sehr dankbar. Das heißt, was wir wissen, vor allen Dingen an Flüssen, ist, dass die, wenn man den Flüssen wieder den Platz gibt und die Möglichkeit mal zu atmen, sich zu bewegen, zu pendeln, dass dann die Arten, die schon verschwunden waren oder nur noch sehr selten sind, rasant schnell zurückkommen. Das liegt in der Natur der Sache, weil Flüsse pionierartige Lebensräume prinzipiell sind, weil die immer mal was wegreißen, wieder Inseln irgendwo anspülen, dann ins Meer was rausdrücken, Deltas machen und so weiter. Also ich finde, das muss die Aufgabe sein, in der nächsten Zeit auch Dämme abzureißen. Wenn du 8000 Dämme hast in Deutschland, Wasserkraftwerke, in Österreich 5000, dann sind 90% dieser Anlagen liefern praktisch nichts zum Stromgewinnung oder zur Energiegewinnung, schon mal gar nichts dazu. Also Strom und Energie ist was anderes. Das wird oft gleichgesetzt, aber Strom ist circa 25% unseres gesamten Energieverbrauchs, Kuchens, wenn man so will. Ja, der ist Strom. Der nimmt zu, dieser Anteil, aber ich sag mal, man könnte Flüsse befreien. Man sollte das so tun, dass man entweder sagt, man kann das auch chaotisch machen, finde ich, dass man sagt, ich will bei mir zu Hause, so habe ich das auch, engagiere ich mich auch, wo ich herkomme, im Kreis Paderborn. Da gibt es auch die Bäche, die Altenau fließt in die Alme in die Lippe in den Rhein, also wir sind da über die Lippe verbunden. Da sind auch alte Mühlen weggerissen worden und Wehre weggerissen worden, da können die Fische wieder wandern. Das ist, als wenn du Arterienverkalkung wegmachst, beispielsweise, und dann fließt das Blut wieder, das ist super. Aber generell wäre ich dafür, abgesehen von lokalen Geschichten, für die man sich engagieren sollte, könnte, Projekte von nationaler Bedeutung zu definieren und die dann auch mittelfristig, also rasch anzugehen, aber die auch zu verfolgen. Und da muss auch Geld dann rein. Also wenn ich jetzt sage, die Weser beispielsweise, die wird auf 200 Kilometer renaturiert. Das ist die gesamte Kulisse, die Länge. Natürlich nicht da, wo die Städte sind und wo unmittelbare Dörfer dran gänzen, aber meist fließt die durch die Landschaft. Genau. Und da brauchst du halt einen Korridor, in dem du sie befrieden kann. Und das wäre möglich. Man muss es nur wollen. Ne? Und das zeigt dieses Beispiel Balkan auch für mich. Also du musst es in erster Linie, brauchst Leute, die ein Ziel verfolgen und das wirklich wollen. Dann passieren die kuriosesten Dinge.
Und ich sage mal, wenn man sowas machen würde, zum Beispiel jetzt beim Beispiel der Weser, wäre ja auch wirklich ein riesen Impact, der ansonsten stattfinden würde, denke ich mal. Ne? Einmal, dass natürlich die Artenvielfalt steigt, ich denke mal, es wäre Richtung Hochwasserschutz, könnte es was bringen, könnte ich mir vorstellen, oder? Dass man einfach wieder so mehr so Schwemmland hat, das ohnehin überflutet ist, nebenher super fruchtbar ist. Und so, wenn ich so den Bogen schlage zu meinem Thema der letzten Episode, da ging es um Wasserqualität im Line-Up und auch beim Surfen in Flüssen, aber auch im Meer, so Infektionskrankheiten durch Kuhscheiße und alles Mögliche im Wasser. Würdest du mir da recht geben, dass so ein renaturalisiertes Gebiet auch eine Selbstreinigung da einfach schon mit reinbringen würde, dass selbst wenn die Landwirtschaft weiterginge, dass das was bringen würde?
Ja, du würdest das auf jeden Fall, also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Das eine ist durch eine Aufweitung des Flussbettes und eine natürliche Flussstruktur verringert sich die Hochwassergefahr. weil das Wasser eher in die Breite gehen kann, als in unseren schmalen Korsetten muss das Wasser in die Höhe gehen. Und je höher so ein Wasser wird, je höher ist auch die Beschleunigung. Das heißt, die Hochwasserwellen würden auch langsamer kommen. Also hätten die Leute Zeit, sich auch vorzubereiten. Das andere ist, mit jedem Renaturierungsschritt erhöhst du die sogenannte Selbstreinigungskraft der Flüsse. Das heißt, früher hat man gesagt, wenn ein Fluss über 7 Steine fließt, ist er wieder sauber. Das ist heute nicht so mehr, aber grundsätzlich ist es so, wenn Wasser Zeit hat und durch einen natürlichen Fluss, ein natürliches Flussbett fließt, dann hast du in einem natürlichen Flussbett einen großen Schotterkörper und ein Teil des Wassers fließt ja unterirdisch in dem Kies ab. In dem Kies leben unheimlich viele Arbeiter. Muscheln, Gamariden und. Also kleine Tiere, die unendlich jeden Tag filtern, immer nur filtern das Wasser. Und das ist ein Teil dieser Säuberungskraft. Und je mehr Platz so ein Fluss hat, je mehr von diesen kleinen Tieren gibt es dann auch. Und deshalb, das ist auch ein Teil dieser Selbstreinigungskraft. Also du hättest sauberes Wasser, du hättest verbesserten Hochwasserschutz und du hättest vor allen Dingen eins, viel größere Erlebnisfähigkeit. Du hast viel mehr Schönheit. Bei uns. Bei uns ist doch alles begradigt. Egal wo du bist, es ist alles begradigt. Jede Landschaft, jeder Feldweg ist heute nicht mehr krumm, sondern gerade. Die Flüsse sind gerade, die Gräben sind gerade. Es ist alles auf Beschleunigung ausgelegt. Unser Leben ist auf Beschleunigung ausgelegt. Und durch diese Renaturierung von Landschaften und von Flüssen im Speziellen, wenn du aus gerade wieder krumm machst, verlangsamst du auch diese Fließgeschwindigkeiten. Und ich finde, das kreiert erstens Schönheit und zweitens auch eine viel größere Erlebnisqualität. Das heißt, stell dir vor, jetzt nochmal das Beispiel Weser, weil ich da studiert habe, in Höxter, ist an der Grenze Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen. Da gibt es auf dieser ganzen Weser fließt, glaube ich, schwimmt nur noch ein Ausflugschiff. Da kannst du auch nicht immer fahren, aber bei bestimmten Wasserständen fahren die da drauf. Und dann fährst du halt so ein bisschen hin und her. Deswegen ist das alles noch reguliert, das Ganze. Wegen einem so einem Tuntenschiff. Oder dabei schneid das raus. Aber wegen einem so einem depperten Schiff. Und wenn du das renaturieren würdest, könntest du mit Kanus fahren da drauf. Weißt du, so. Mit Kanus, das wäre so toll, die Erlebnisfähigkeit. Das wäre auch für die Region eine richtige Aufwertung. Also es gibt ganz viele Situationen und viele Gewinner dort, aber es scheint bei uns so zu sein, dass das oft gar nicht mal die Vision denkbar ist, weil wir in unserem Tritt so drin sind und weil das ganze System immer mehr in Beschleunigung geht, dass es da scheinbar sehr schwierig ist, Kontrapunkte zu setzen und Gegenvisionen zu skizzieren oder zu kreieren. Ne? Wir haben das jetzt, ich habe bis nächste Woche am 14.
Wir haben ein bisschen Versatz.
Ja, wir haben nächste Woche hier in Österreich, ist ein ähnlicher Fall, da gibt es einen Fluss an der Grenze zur Slowakei, ist der Grenzfluss Österreich-Slowakei, das ist die March. Die March ist ein schiffbarer Fluss, der nach dem Ersten Weltkrieg, aber vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, enorm begradigt worden ist. Der ist früher in so Meandern, nennt man das, in so Kurven, so Omega-Schlingen, durch die Landschaft geflossen und hat dann zum Teil riesige Flächen überflutet, große Wälder, riesige Wiesen. Die Füllerstörche waren Adler, Schwarzstörche, Reiher, Kormorane, das große Eldorado. Und dann hat man es aber vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man alle diese Omega-Schlingen gekappt und den Fluss komplett begradigt, ganz gerade gemacht. Das hat man auch deshalb gemacht, weil damals Europa geteilt wurde. Mhm. Also damals war Österreich und auf der anderen Seite war Tschechoslowakei dann. Und ursprünglich war das alles das Habsburgerreich, diese K- und K-Monarchie. Und da war das egal, wie der Fluss fließt. Ne? Das war ja eh so verzahnt damals. Aber dann hat man den Fluss auch reguliert, kanalisiert, um eben die Trennung am Boden Europas klarzustellen. Also da ist keine Verbindung. Und jetzt ist aber seit 2004 ist die Slowakei und Tschechien Teil der EU. Und jetzt ist es ja eigentlich politisch verbunden. Aber der Fluss ist immer noch kanalisiert. Und das hat zu einer deutlichen Verarmung geführt. Also, ich sage nur mal ein Beispiel, dass man das erkennt. Auf einem Hektar von der March hat es noch in den 60ern, 70ern, glaube ich, 500 bis 600 Kilo Fisch gegeben, natürlicherweise. Und die letzten Untersuchungen waren 20 Kilo bis 50 Kilo maximal. Und das sind so schleichende Veränderungen dann. Wenn du, und da ist jetzt nächste Woche haben wir eine Sitzung, und das habe ich auch versucht zu initiieren, warum gehen wir nicht hin und vereinigen Europa wieder am Boden, an dieser March? Warum machen wir eigentlich nicht auf zumindest 70, aber vielleicht 100 Kilometer Länge ein großes, großes Flussrevitalisierungsprojekt, wo man einmal richtig groß denken kann, wo man nicht sagt, ja, was soll das kosten und wer soll das zahlen? Geld spielt in solchen Fällen, in den meisten Fällen, die untergeordnetste Rolle. Weil wo ein Wille, da ein Weg, und da ist auch Geld. Und wofür alles Geld ausgegeben wird heute, ist ja horrend. Ne? Also du kannst ja nicht mal, weil ich Fußballfan bin, du kriegst ja heute keinen gescheiten Abwehrspieler mehr unter 20 Millionen Euro. Weißt du, so. Also du kriegst ja, und dann sollst du Angst haben, weil dann so ein Projekt 50 Millionen kostet. Da kriegst du doch nicht mal einen gescheiten Spieler für heutzutage. Aber dass du so eine Weltklasse-Fluss-Szenario machen könntest, das wäre was. Also da würde ich gern mit dabei auch helfen, auch bei uns Landschaften wieder zu machen oder anzugehen, zu renaturieren, die uns A, das Herz aufgehen lassen, die Hoffnung schaffen und auch gerade bei uns so eine Art Trennwende einleiten könnten. Ja, dass man auch Landschaften wieder anders sieht und nicht nur als, wie kann ich das nutzen? Ja. Wie kann ich das nutzen? Und immer nur nehmen. Wir haben lange Zeit genommen, zu Recht, fand ich. Weil wenn so Hungersnöte sind, wie nach den Weltkriegen, war das so. Und da waren auch die technischen, chemischen Möglichkeiten nicht so rasant. Und dann haben wir aber durch die Chemieindustrie und durch die ganze Technologisierung eine unheimliche Geschwindigkeit aufgebaut in der Nutzung der Landschaft und haben den Punkt nicht gefunden, wo man sagen, jetzt ist gut. Bis hierhin und nicht weiter. Sondern es ist immer weiter. Und wenn die Fläche 5 Hektar groß war, dann versucht man die nächste Mal 10 Hektar groß zu machen. Die Gebüsche dazwischen müssen weg. Oder andere Flächen sind 100 Hektar groß, 500 Hektar groß im Osten beispielsweise. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind alles ökologische Wüsten. Und da muss man gegen angehen, mit solchen Visionen, finde ich.
Und ich denke gerade, wenn man dann wieder davon ausgeht, was es den Menschen dabei bringt und was man dafür auch kriegt, ne, wenn man sich mal Kinder anguckt, finde ich, ne, da ist es so ganz augenscheinlich, wenn eine Kinder irgendwo, die gehen alle nicht mehr raus, wird bemängelt, obwohl sie ja alle ihre Schaukel und ihren Sandkasten im Garten haben, die gehen nicht raus, aber ich merke zum Beispiel bei uns, wir haben hier relativ viel Fläche draußen, Kinder gehen raus, wenn sie irgendwie wilde Landschaften haben und was erleben können da und nicht halt irgendwo was Vorgefertigtes hingesetzt bekommen, ne, und so ein gerader, großer Fluss ist halt langweilig und ich denke, da ist ein großes Potenzial auch irgendwo die jüngere Generation wieder so ein bisschen reinzuholen ins Boot, ne? Was Natur angeht.
Ich glaube auch, wenn du Leuten oder Kindern die Möglichkeiten gibst, wieder Pirat zu sein, dann fühlen wahrscheinlich heute noch Piraten.
Ja, vermutlich.
Obwohl mit der Digitalisierung ist das natürlich alles, das ist schon ein schwieriger Punkt, die Menschen von den Geräten wegzukriegen. Ja. Du musst ja oft auch einfach ein bisschen Langeweile zulassen, um kreativ zu sein. Aber das ist auf jeden Fall so, dass solche Landschaften mehr Anreize geben, irgendwas zu spielen oder zu machen.
Jetzt, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ich weiß schon von unserem Vorgespräch, dass du auch nicht ewig Zeit hast. Also dachte ich komme jetzt mal so grob nochmal zu dem Schlusspunkt, der so ein bisschen in den surferischen Bereich reingeht. Einmal Frage an dich, so wie du generell für die Nutzung von Flüssen in wassersportlicher Art und Weise plädierst, ob du da grundsätzlich auch sagst, man sollte die Flüsse lieber in Ruhe lassen und wie sinnvoll es denn hält, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir renaturalisieren so einen großen Flussbereich, wie zum Beispiel die Weser, aber zum Beispiel in Städten ist dieser Flussbereich dann ja immer noch sehr stringent gerade laufen und da sind schon kanalartige Bedingungen und ähnliches. Würdest du grundsätzlich da dann trotzdem Probleme sehen, wenn man irgendwo in diesen Bereichen Maßnahmen ergreift, um den Fluss zu nutzen? Zum Beispiel für eine Surfwelle oder ähnliches?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe dazu eine, wie soll ich sagen, zwei Positionen. Das eine ist, ich kenne das auch von der Mur in der Steiermark, da gibt es diese Surfwellen und an verschiedenen Stellen auch. Die finde ich eigentlich ganz interessant, um sozusagen im städtischen Bereich, in kanalisierten Bereichen ein bisschen sozusagen Belebung zu bringen. Was ich mir wünsche von Surfern, genauso wie von Kajakfahrern, genauso wie von anderen touristischen Gruppierungen, ist, dass man sich letztendlich für den Lebensraum, den man nutzt, einsetzt. Also was ich finde, was wir uns nicht mehr leisten können, ist einfach nur zu nutzen. Mhm. Nutzen und nicht nehmen und nicht geben. Jede künstliche Surfwelle ist ein Eingriff. Aber ich fände das dann super, wenn man zusammen mit Surferinnen und Surfern oder im Kajakbereich ist dasselbe, wenn die sich einsetzen würden dafür zusammen, dass man sagen, wir wollen mehr Natur, dieses Renaturieren von Flüssen, dann finde ich, ist das viel glaubwürdiger und besser argumentierbar, dass man sagt, aber wir wollen es natürlich auch nutzen, wir wollen dann eine Welle oder wir wollen dann ein Bauwerk einbauen und das geht ja hin bis verschiedene Wellentypen und so weiter. Mhm. Das verstehe ich dann. Oder es gibt aus, und das fehlt. Und weißt du, wir haben aus der Sicht eines Flusses, aus der Sicht eines Fisches oder eines Flussvogels, gibt es praktisch keinen Quadratmeter mehr, der nicht freizeitsportlich genutzt wird. Es gibt dieses Canyoning ganz oben und es gibt Ausmaße davon, die sind verrückt. Sind alles diese, das klingt immer am Anfang so super. Dann gibt es diese Rafting-Bereiche, wenn du ein bisschen weiter runter gehst im Fluss. Dann Naturschwimmen und. Wir sind einfach verdammt viele Leute. Wir sind verdammt viele Menschen. Ja. Und es gibt immer weniger Natur und die konzentrieren sich alle auf diesen kleinen Naturflächen. Das heißt, wir haben einen Interessenskonflikt. Wir haben ganz oft, selbst wenn die Landschaft in Ordnung aussieht, da gibt es dann nicht die Arten dort, die da sein müssten. Zum Beispiel Kiesbrüter wie Regenpfeifer oder sowas, weil da zu viele Menschen sind.
Ja,
wir finden das alle attraktiv. Ja. Deshalb, das Credo wäre, man muss sich für das, was man liebt und tut, verstärkt einsetzen. Und das finde ich, ist eines dieser Grundprinzipien. Einfach immer nur hinfahren und nutzen und sagen, das mache ich mal eben, ist eine Sache. Aber dann bin ich auch nicht viel besser als alle, ganz viele andere, die sich irgendwo in Mallorca hinlegen oder sowas. Sondern ich finde das klasse, wenn man sich dann verbindet und sagt, ey, wir versuchen woanders den Fluss zu verbessern. Ne, also zu renaturieren. Ich hatte mit Surfern, hatten wir einmal zu tun in Portugal. Da waren die durchaus mit uns in einer Allianz. Und da ging es auch darum, dass in Portugal Flüsse gestaut werden sollten. Und ich weiß nicht mal ganz genau, welcher Fluss das war. Der war aber berühmt, dieser Fluss, weil der hat immer die Sedimente ins Meer geschoben und durch diese Sedimentfrachten haben sich Wellen gebildet.
Ja, ja.
Im Meer. Also gab es ganz bestimmte, so Sandbänke unter Wasser auch und so. Und wenn jetzt diese Staudämme gekommen wären, hätte der Fluss ja keine Sedimente mehr rausgetrieben und dann wären die Sandbänke weggekommen und dann wären die Wellen weg.
Ja.
Und da war dann so ein, da hatten wir dann alle die gleichen Interessen, ne?
Ja.
Und da war dann auch eine starke Unterstützung von den, das waren dann meist Wellenreiten oder Windsurfen auch dort.
Ja, beides wahrscheinlich.
Solche Allianzen, das braucht man.
Ja, okay, das ist ja eine super Aussage. Nehm ich mal so mit, um das auch mal, ich werde demnächst mal so Riversurf-Gespräche nochmal haben, dass man einfach irgendwo das noch weiter anspricht. Das ist immer, die ganzen Projekte, die rühmen sich halt damit, dass sie halt auch kaum Energieverbrauch haben, kaum Eingriff und eigentlich sich sehr anschmiegen mit allem, was sie da machen. Aber bin da eigentlich ganz bei dir. Ne? Das ist glaube ich, sind gute Projekte im Vergleich zu vielen anderen Sachen, gerade weil sie dann auch ein Stück weit Fernreisen vermeiden damit und all solche Sachen. Also lauter gute Ansätze. Aber diesen Punkt, den du da ansprichst, den finde ich tatsächlich auch echt sehr, sehr gut, dass man einfach den Schritt weitergehen könnte nochmal, ne? Das vorantreiben könnte, was wirklich wichtig ist.
Ja, muss es. All diese Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, fallen auch unter das Thema Greenwashing so ein bisschen. Also, weil alles, was man der Natur tut, ist ein Eingriff. Ob der sich jetzt ein bisschen mehr schmiegt oder ein bisschen weniger schmiegt, das kann man schon auch argumentieren. Aber grundsätzlich ist das eine Salamischeibe, die du abschneidest von irgendwas. Und alle diese Sachen, die kommen ja nicht nur daher, dass man sagt, da ist jetzt diese Welle, sondern da kommen dann die Leute alle hin, dann hast du Hunde dabei. Also es gibt ganz viele indirekte Effekte auch. Deshalb, das darf man sich nicht vormachen. Also ich finde, da muss man auch ehrlich dazu stehen und sagen, okay, das ist jetzt kein Staudamm in dem Sinne, wo kein Fisch mehr drüber kommt. Aber auch das kann passieren. Aber das ist ein Eingriff. Es ist ein Eingriff, und den muss man ausgleichen. Eigentlich muss man den sowieso ausgleichen, und den müsste man ausgleichen, dass man woanders was Gutes tut. Ich würde aber da sagen, man müsste viel mehr Gutes tun, als dieser Eingriff schwerwiegend wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und wir sind in einer Talwärtsfahrt, die ist enorm, und da darf man sich nicht vormachen, dass man jetzt gerade das, was tut, ist jetzt viel besser als alles andere. Viel besser als richtig scheiße kann immer noch scheiße sein. Oder ein bisschen scheiße, ne?
Super. Punkt, den ich so mitnehme, und vielleicht kommen wir damit auch zum Schluss. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja Mensch, da hätte ich Interesse dran, das in meinem Projekt, sei es ein Flusswellenprojekt, dass er fordert, das einzubauen oder halt ganz einfach sich selber engagieren möchte. Wie kann man euch denn unterstützen? Wie kann man euch helfen? Wie kann man sich bei euch einbringen und das vielleicht sogar euer Know-how irgendwo im deutschen Raum oder in anderen Ländern unterbringen?
Eine klassische Aussage von Naturschutzorganisationen wäre, spendet uns Geld. Das ist auch so. Wir suchen immer Geld. Wir nehmen ja keine Gelder von öffentlichen Stellen oder sowas. Wir sind total spendenabhängig. Aber in Wirklichkeit würde ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das, dass jede und jeder deiner Zuhörer und Zuhörerinnen sich überlegen sollte, ob sowas gibt in dem Umfeld, in dem man lebt, wo man sich engagiert. Und ich helfe gerne mit Beratungsgesprächen. Das mache ich dauernd, ehrlich gesagt. Das sind griechische Organisationen. Das war jetzt hier in Österreich letzte Woche. Nächste Woche ist es in Deutschland, wo ich dann versuche zu helfen durch mein Wissen und sozusagen, wie man Sachen angehen kann, Projekte, Synergien zu finden. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich engagiert, dass man sich überlegt, könnte man es machen, oder wenn's Surfclubs gibt oder sowas, vielleicht kann man sich mal zusammenhocken und sagen, Herrst, wir würden gerne was machen, wir sind an, bei uns gibt's das und das Bächlein, was weiß ich, ne? Wie könnte das gehen? Dann würde ich auch zur Beratung zur Verfügung stehen, aber in erster Linie fände ich das toll, wenn jetzt nicht alle zum Balkan kommen oder so, sondern das selber zu Hause sich was überlegen. Ne? Und es wird in vielen Fällen dann wahrscheinlich irgendwann wird das ad acta gelegt, aber manchmal wird dann da was raus und man wundert sich Jahre später, wie sowas entstanden ist.
Ja, das wäre doch ein schönes Szenario, eine schöne Vision. Ja. Okay, super, Uli, dann ich würde sagen, ich bedanke mich herzlich. Sollte ich noch gezielte Rückfragen haben, weil ich noch so viele Fragen offen hatte eigentlich hier, aber wir sind auch einfach gut ins Sprechen gekommen, dann melde ich mich vielleicht einfach noch gezielt und bringe das nochmal später mit ein. Ansonsten vielen Dank erstmal für die vielen Infos. Genau. Alles Beste für das Projekt weiterhin. Und ich werde sicherlich hier mal immer mal am Ball bleiben und mal gucken, wie es so weiterläuft.
Alles klar. Benni, danke dir. Schöne Grüße.
Boah, ich finde den Ansatz, Flussläufe wieder zu renaturalisieren, einfach mal so großartig. Ich habe das auch schon echt, wenn ich ehrlich bin, schon lange mal dran gedacht, warum sowas nicht viel mehr passiert. Es dürfte doch eigentlich ein Standardthema sein. So viele Flüsse, die da geradeaus durchfließen und in Gegenden, wo es auch nicht schlimm wäre, wenn mal ein bisschen Überflutung herrscht, wegen diesen krummen Flussläufen, um andererseits den Hochwasserschutz irgendwo voranzutreiben. Das ist doch so ein cooles Thema. Also mein Call an alle Flusswelleninitiativen. Ich weiß aus vielen Gesprächen mittlerweile, wie viel Arbeit im Genehmigungs- und letztendlich den Umsetzungsprozess eines solches Projektes liegt. Nicht umsonst dauern die ganzen Projekte so ewig lange. Aber vielleicht geht ja der Brocken mehr auch noch. Das gleich so als Folgeprojekt für die ganze Community, die rund um diese Welle entsteht, dann irgendwo mit anzubringen, dass man sagt, hey, wir sind jetzt so viele Leute, die hier surfen, jetzt lass uns doch gemeinsam unsere Manpower nutzen, um so ein Projekt noch voranzubringen und dann tatsächlich auch noch echt noch was Gutes für die allgemeine Natur mit rauszuholen. Wie herrlich wäre es, wenn wir unsere Landschaft nochmal wieder abwechslungsreicher und naturnaher gestalten könnten und damit auch noch die Wasserqualität verbessern würden. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Ich weiß, dass es da in dem Riversurf-Bereich viel Probleme gibt mit der schlechten Wasserqualität. Von daher auch noch echt eine Option. Man muss ja auch nicht gleich mit der Weser anfangen. Es gibt genügend kleine Flüsse, die das gleiche Schicksal fristen und die darauf warten, befreit zu werden. Ich bin gerade voll von der Vision beseelt und total hyped irgendwie drauf. Und da spielt alles in Ideen rein, die ich eh schon seit langem im Kopf habe. Meldet euch mal fleißig für meinen Podcast-Takeover. Ich habe da eine Projektidee im Hinterkopf, für die ich gern vorantreiben würde und für die ich ein bisschen Zeit bräuchte. Mehr darüber bei Zeiten. Ansonsten lasst uns einfach weniger und möglichst gar nichts mehr zerstören. Ich bin da voll bei Uli. Ich könnte regelmäßig heulen, wenn ich entsprechende politische Kräfte abermals ja Naturschutzprojekte mit Füßen treten sehe und zugunsten unser Bruttoinlandsproduktes und unseres Wirtschaftswachstums einfach alles einstampfen, um das ja nicht zu gefährden. Ach, ja. Ich hätte tatsächlich auch noch zig Fragen an Uli gehabt, kann ich nur nochmal wiederholen. Leider reichte die Zeit echt nicht und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann noch einmal wieder, wenn vielleicht irgendein konkretes Projekt bei uns ansteht hier. Das wäre doch was. Zu guter Letzt natürlich noch, du kannst Riverwatch mit einer Spende unterstützen oder unter Umständen auch mit Tatkraft. Die Details, die Kontaktdaten findest du natürlich in den Shownotes, einmal zur Website von Riverwatch und einmal die Instagram-Seite zum konkreten Projekt Blue Heart Rivers in Balkanregion. Schau da gerne rein und informier dich. In der kommenden Woche knüpfen wir an den Kontext auch nochmal an. Ich habe dann die liebe Sabine vom Clean River Project zu Gast. Dort dreht es sich eher um die ebenso schlimme Müllproblematik in unseren Gewässern, ja eigentlich weltweit. Und Fabi wird auch wieder mit von der Partie sein, da leuchten wir das Thema dann nämlich auch nochmals gemeinsam ein bisschen. Und ich hoffe, bis dahin habe ich wieder Internet, um das Gespräch überhaupt führen zu können. Also drückt mir die Daumen, Leute. Bis dahin. Tschö.
Ja, stimmt schon. Spannend ist dieser Fluss hier jetzt echt nicht gerade. Ich meine, ich kenne den nur so, ne? Plätschert schön. Früher habe ich da oben ein Stöckchen reingeworfen und gewartet, bis es hinten bei der Brücke wieder rauskommt. Aber sonst, wie schön könnte dieser Bachlauf hier potenziell sein, Mann, ey. Macht mich ein bisschen traurig und nachdenklich, die Folge heute. Naja, ich bringe mal meinen Spaziergang zu Ende, bin gerade aus dem Urlaub zurück und schon wieder voll auf Fernweh. Aber daheim kann es ja auch voll schön sein. Lasst uns die Schönheit unserer heimischen Natur doch einfach mal ein bisschen daran arbeiten und dabei gleich noch ein paar Wellen daher zaubern. Macht's erstmal gut, Leute. So, na, Stöckchen ins Wasser. Und? Da kommt's geschwommen, hat die Brücke geschafft. Kein Wunder.
viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.